Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir drei aus dem Büchereck Niendorf-Nord. Und in diesem Podcast wollen wir euch ein bisschen in Sommerreiselaune versetzen. Wir haben uns schon vor einiger Zeit Gedanken gemacht, was liest man, wenn man auf Reisen ist? Nimmt man überhaupt Bücher mit? Lesen wir selber auf Reisen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, wir lesen eigentlich alle auf Reisen, oder?
Ja, wir lesen
egal.
Alle irgendwie immer.
Genau. Und darum haben wir euch heute 6 Bücher mitgebracht, die wir euch ans Herz legen wollen. Und die euch vielleicht auch ein bisschen Laune machen. Janina,
ja.
Was hast du mitgebracht? Also ich stürze mich mal gleich auf dich.
Wir gehen direkt rein hier. Ja, ich habe 2 unterschiedliche Bücher mitgebracht. Und ich glaube, ich fange mit diesem hier an. Also ich habe ein Lieblingsbuch von mir dabei. Und zwar ist das von Stephen Chbosky. Ich weiß nicht, ob man seinen Namen wirklich so ausspricht. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich das wieder versemmelt habe hier. Aber auf jeden Fall ist das Buch... Das also ist mein Leben. Erschienen ist es im Taschenbuch im Heine Verlag und wurde übersetzt von Oliver Paschka. Und es ist ein Jugendbuch, aber jetzt nicht alle wegrennen. Ihr wisst ja, was ich immer sage, ich liebe ja Jugendbücher und ich finde, es gibt aber auch wirklich Jugendbücher.
Die kann jeder lesen.
Die kann jeder lesen, die sollte auch jeder mal gelesen haben, ja. Wenn ich das einmal mal so sagen darf.
Das sagt sie ganz oft.
Das sage ich immer, weil das ist eine große Überzeugung von mir und ein großes Anliegen, muss ich einfach sagen. Und dieses Buch, Das also ist mein Leben, kennen vielleicht einige von euch unter dem Titel Vielleicht lieber morgen. So heißt nämlich der dazugehörige Film mit Logan Lerman, Emma Watson und Ezra Miller. Auch ein sehr, sehr guter Film, wie ich finde, muss ich einfach nur mal sagen. Also wer vielleicht das Buch nicht lesen mag, aber so Bock hat gerade auf so einen richtig schönen Coming-of-Age-Sommerfilm, Vielleicht lieber morgen, ist auch ein toller Film, kann man sich auch sehr gut angucken, weil der Autor tatsächlich das Drehbuch auch mitgeschrieben hat und das merkt man auch ganz doll. Wir sind ja jetzt hier aber ein Bücherpodcast, deshalb soll es jetzt natürlich um das Buch gehen. Und das Buch, ja, erzählt die Geschichte von Charlie. Charlie ist 15 Jahre alt und kommt gerade das erste Mal, also er kommt auf die High School. Und Charlie ist jemand, der ist sehr zurückgezogen, der ist sehr schüchtern, er ist ein Mauerblümchen. Im Original heißt das Buch nämlich auch The Perks of Being a Wallflower. Und Charlie ist aber jemand, der beobachtet sehr genau. Und der weiß auch sehr viel um die Leute, also über die Leute um sich herum, weil er einfach wirklich, er guckt hin, er denkt sich immer seinen Teil und er hört vor allem wahnsinnig gut zu. Und er kommt jetzt mit 15 an die Highschool und weiß nicht so recht, nicht so richtig, was er mit seinem Leben anfangen soll. Aber er weiß nicht so richtig, ist er Fleisch, ist er Fisch? Was soll er da jetzt überhaupt so genau? Weil die Mitschüler sind auch alle jetzt, wo die Pubertät einsetzt, irgendwie auch ein bisschen komisch geworden. Und er hat aber das ganz große Glück, dass er auf 2 andere Schüler trifft, und zwar auf Sam und Patrick. Und die beiden sind zwar auch Außenseiter, aber die leben das auch so ein bisschen, kann man eigentlich nur sagen. Also die sind beide sehr selbstbewusst, die wissen beide, wer sie eigentlich sind. Und die beiden holen ihn so ein bisschen aus seiner Schale raus und ja, zwingen ihn quasi fast ein bisschen dazu, auch mal am Leben teilzuhaben und nicht immer nur Zuschauer zu sein. Und es ist so eine typische Coming-of-Age-Geschichte auf der einen Seite, weil er erfährt natürlich das erste Mal so richtig gute Freunde haben, die erste große Liebe, Sexualität, Drogen, Alkohol, Partys sind irgendwie das erste Mal so mit dabei. Und auf der anderen Seite ist es aber nicht nur eine typische Coming-of-Age-Geschichte, sondern es hat so ganz viel Herz, finde ich einfach, und ganz viel Liebe für seine Figuren und auch ganz viel Liebe für dieses Alter und für dieses Jungsein und sich weiterentwickeln und aus seiner Schale rauskommen, finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Es hat eine ganz simple, einfache Sprache, denn Charlie erzählt diesen Roman in Briefen, die er an einen namenlosen Freund schreibt, tatsächlich.
Ach, wie cool.
Was auch mal ein bisschen was anderes ist. Und ja, also es ist wirklich ein absolut großartiges Buch. Ich muss sagen, ich habe vor, wann war Heartland von Benedict Wells?
Ist jetzt ja als Taschenbuch
erschienen. Ist jetzt
erschienen.
Als Taschenbuch und ich glaube vor 1,5 Jahren ungefähr
ist es als Hardcover
raus. Und ich habe das auch gelesen. Und ich habe mich direkt an diesen Roman erinnert gefühlt, als ich Heartland gelesen habe. Obwohl Heartland auf der anderen Seite natürlich auch seine eigenen Stärken hat, muss ich sagen, es hat mich sehr daran erinnert, weil Benedict Wells sich tatsächlich stark hat inspirieren lassen von diesem Buch und auch von dem Film. Habe ich nämlich in einem Interview gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Heartland fand ich super, aber das hier ist wirklich was ganz Besonderes und was ganz, ganz Großartiges. Und wer jetzt sagt, okay, Benedict Wells, Heartland hat mir gefallen, der muss eigentlich, er ist verpflichtet, das hier zu lesen.
Und jetzt müsstet ihr ihr Gesicht sehen.
Genau, es ist so großartig und es ist eins dieser Bücher, das möchte man jedem so in die Hand drücken und sagen, liest es jetzt. Ja, und deshalb habe ich das heute mitgebracht, weil es hat so dieses Gefühl, wenn man im Sommer so mit offenem Fenster so abends so durch die Landschaft fährt und dann spielt genau der richtige Song im Radio. Das ist das Gefühl, was man beim Lesen dieses Buches hat. Und deshalb habe ich es heute als Reiselektüre quasi mitgebracht. Und es ist natürlich auch schön, es ist schon im Taschenbuch erschienen und somit eben auch schön leicht, passt gut in jeden Rucksack, jede Reisetasche. Deshalb ist das mein erster Tipp für euch.
Wunderbar, das klingt ganz toll. Und was ich bei Nico sehe, das habe ich selber auch schon gelesen, von John Krakauer, Into the Wild. Nico hat es natürlich auf Englisch gelesen.
Natürlich.
Ich habe es natürlich auf Deutsch gelesen. Aber es ist ein ganz fantastisches Buch. Stimmt's? Sonst hättest du es heute nicht mitgebracht.
Sonst hätte ich es nicht mitgebracht, genau. Das wurde auch schon verfilmt, aber ich rede über das Buch. Genau, ich bin nämlich meine Bücherregale durchgegangen, um so ein bisschen so ein Buch zu finden, oder Bücher, zwei habe ich ja mitgebracht, wo ich sofort gleich an Verreisen, in die große Welt ziehen, denke. Und das war eines der ersten, das mir sofort ins Auge gesprungen ist. Into the Wild von John Krakauer. Es handelt von einer wahren Begebenheit. Es spielt in den 90er Jahren. Es geht um Christopher McCandless, der sich später dann Alexander Supertramp genannt hat. Denn nachdem er mit der Schule und mit dem Studium fertig war, hat er beschlossen, loszuziehen. Also er hat viel Leo Tolstoy gelesen, Henry David Thoreau und Jack London. Die haben ihn sehr beeinflusst. Also diese Wanderlust hat ihn gepackt. Mhm. Er wollte irgendwie in die Wildnis, in die Natur, in diese weg von der Zivilisation irgendwie. Und erst hat er losgezogen mit seinem Auto, erstmal hat er sein ganzes Geld einem guten Zweck gespendet, also 25.000 Dollar, die er hatte, eben hat er zack, gespendet und ist halt mit seinem Auto los, aber das ist dann irgendwann kaputt gegangen. Das hat ihm aber nicht viel ausgemacht. Er ist dann per Anhalter weitergegangen und hat dann teilweise halt auch so Gelegenheitsjobs gemacht, hat dann bei McDonald's gearbeitet oder als Erntehelfer. Das hat ihm aber nicht, also er wollte immer mehr, also das war nicht, sein Ziel war dann, irgendwann hat er sich darauf eingelassen, nach Alaska wollte er unbedingt. Und das war sein großes Ziel, weil das war eben diese Idee von Wildnis.
Freiheit.
Genau, Freiheit.
Unabhängigkeit, genau.
Und er wollte eben auch dieses Gefühl, er wollte nicht einfach ganz normal Urlaub irgendwie im Hotel machen, sondern er wollte eben wirklich alleine in der Wildnis überleben. Also nicht einfach so Essen mitnehmen und das dann da aufessen und dann wieder zurück, sondern wirklich da überleben in der Wildnis. Mhm. Und er hat eben auch dieses Abenteuer gesucht, denn die meiste Zeit während der Menschheitsgeschichte gab es eben Orte, die man entdecken konnte. Man konnte eben los und irgendwie ins Unbekannte und wusste nicht, hatte keine Karte, weil es eben noch keine Karte gab. Und dieses Gefühl wollte er eben halt auch erleben. Und das wurde ihm dann auch am Ende zum Verhängnis. Also es ist jetzt kein wirklicher Spoiler, denn da steht er gleich im ersten Absatz im Buch.
Genau.
Denn,
gleich am Anfang, genau.
Er kommt dann eben in diese Wildnis in Alaska und dann versucht er eben so einen Platz zu finden, wo er eben sein Lager bauen kann. Und um dahin zu kommen, musste er auch so einen Fluss überqueren. Und hat auch alles geklappt. Und dann hat er irgendwann in der Wildnis einen Bus gefunden, der da irgendwie scheinbar zurückgelassen wurde. Und da hat er sein Lager aufgebaut. Es hat auch lange Zeit gut funktioniert. Also er hat ein Gewehr dabei, hat er so kleine Tiere gejagt und dann hat auch ein Buch dabei mit giftige Pflanzen und damit er weil er sich eben selber noch nicht so richtig gut auskannte. Also er hatte eben
nicht so wirklich einen Plan. Eigentlich.
Genau, aber das darum ging es ihm eben auch, dass es eben nicht er nicht alles komplett geplant hat, nicht Karte hat, wo er genau weiß, wo er ist und alles, sondern er wollte eben dieses Abenteuer. Und nach ungefähr 100 Tagen oder so wollte er eben auch wieder dann zurück in die Zivilisation, irgendwie, was weiß ich, so ja, neue ja, Nachschub für Medikamente oder irgendwie sowas halt zu kriegen. Aber er hat dann gemerkt, dass er diesen Fluss, den er anfangs eben überquert hatte, den konnte er nicht mehr überqueren, weil der eben breiter geworden ist. Also der Schnee, der damals eben da war, der ist dann geschmolzen.
Entschuldigung.
Und Gesundheit. Und deswegen war der Fluss eben so breit, dass er da nicht mehr rübergekommen ist. Und er wusste, da er eben auch keine Karte hat und sich da nicht auskannte, wusste er eben auch nicht, dass man den Fluss eben etwas weiter nördlich oder etwas weiter südlich überqueren hätte können.
Ja.
Und deswegen ist er eben da geblieben und kurze Zeit später ist er dann gestorben. Und es ist nicht ganz klar, also endgültig, was denn die Ursache dafür war. Das, man geht davon aus, dass er verhungert ist, aber nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber manche, es gibt halt diese Überlegung, dass er beim Jagen zu viel Kalorien verbraucht hat, also dass er eben nicht so viel Kalorien wiedergerichtet hat, wie er verbraucht hat beim, beim Jagen. Gibt es auch die Theorie, dass er irgendwie eine giftige Pflanze gegessen hat oder dadurch dann eben so schwach war, dass er eben nicht mehr jagen oder weiter Nahrung suchen konnte. Und dann ist er eben dort leider gestorben. Und ja, das ist auch so ein bisschen, also einerseits ist es so ein schönes Buch, wo man eben auch so Lust hat, kriegt, in diese Wildnis zu gehen, aber eben ist auch eben so eine Warnung, dass man eben trotzdem nicht diese Vorkehrungen, die Sicherheitsvorkehrungen eben vergessen darf.
Also ich fand es eine sehr berührende Geschichte, auch wie dieser Mann da ja so mit sich gehadert hat, mit dem Leben. Ne?
Ja,
also, genau. Wo er eben, und ist der Film, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber du hast schon beides, ist der Film gut umgesetzt worden?
Ich fand schon, also es wirklich auch, war dann auch von ihrer Regie, genau, von Sean Penn und der legt sich dann ja auch so richtig rein da. Also, das ist wirklich richtig gut drüber gekommen, also auch viele Szenen wirklich aus dem Buch, dann im Buch werden auch viele Tagebucheintragungen dann eben von ihm verwendet, um das eben so seine Worte im Grunde halt wiederzugeben. Ja. Und ja, diese Abschnitte, wo er dann eben überall war, sind dann auch im Film dann aufgekommen. Also, und ja, der Nachteil an dem Film war dann auch, dass dadurch das eben noch bekannter wurde und es dann viele, besonders junge Menschen gab, die dann ja das auch machen wollten. Und sind dann halt auch zu diesem, auch genau zu diesem Platz wollten sie hin, zu diesem Bus. Und dann gab es eben auch viele Rettungsaktionen, wo dann eben Menschen gerettet werden mussten, weil sie dann da irgendwie verunglückt sind.
Das ist die Warnung.
Genau, das ist die Warnung, weil dann eben auch, ich glaube, zwei Menschen sind auch ertrunken dann in diesem Fluss. Und mittlerweile ist es aber so, zum Glück, dass sie den Bus da weggebracht haben, per Hubschrauber, glaube ich. Und der steht jetzt in einem Museum. Also wenn man sich den angucken kann, dann muss man keine Gefahren.
Kann man das gemütlich im Museum tun.
Genau, aber es ist wirklich so ein... Ja, dieses so ein naturverbundenes Buch, wo man wirklich Lust kriegt, selber
dann so habe ich das auch empfunden.
Ja.
Obwohl ich die Geschichte auch ziemlich traurig
fand. Ja, es ist schon wirklich so. Beide sind. Okay. Aber das macht es ja auch aus.
Ja, ja. Das finde ich auch immer schön, wenn ein Buch nicht nur so eine Seite hat, sondern irgendwie sich doch so die Waage hält.
Ne? Das stimmt, ja. Ja.
Du hast was ganz anderes dabei, Carola.
Ja, was ganz Neues.
Ein Sommerbuch.
Ein Sommerbuch, so könnte man meinen. Von Irina Kilimnik, Sommer in Odessa. Und ich möchte euch zum Einstieg einen ganz kurzen Absatz vorlesen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wer von uns weniger Lust aufs Medizinstudium hat. Radesh oder ich. Aber ich bin überzeugt, dass wir, falls wir tatsächlich mal Ärzte werden sollten, beide gleich miserabel sein werden. Radesh, ein schmächtiger Inder mit großen dunklen Augen, hat panische Angst vor Krankheiten und bildet sich dauernd ein, er hätte sich was eingefangen. Und ich fühle mich hier sowieso fehl am Platz. Vielleicht hängen wir auch deswegen ständig zusammen herum, wie zwei Loser, die sich in einer fremden Welt gegenseitig den Rücken stärken. Nun sitzen wir nebeneinander im Hörsaal und während unser Professor die Symptome einer weiteren Krankheit aufzählt, zeichnet Radesh kleine Äffchen. Das Ratsch, so nennt sie ihn, wie ich ihn nenne, richtig gut. Ich kann nicht mal das und fühle mich von der Langeweile fast erschlagen. Um ehrlich zu sein, hat der Tag schon übel angefangen. Geweckt wurde ich vom Raucherhusten meines Großvaters, dessen Zimmer an meines grenzt. Das pfeifende, bellende Geräusch rettet mich zwar aus meinem Albtraum, indem ich mich in einem Aufzug befand, der, anstatt im gewünschten Stockwerk zu halten, immer weiterfuhr, Dennoch war es nicht die schönste Art aufzuwachen. Ich riss die Vorhänge auf, öffnete das Fenster und ließ die viel zu milde Luft ins Zimmer. Odessa schlief noch. Nur ihre Lichter flackerten in der Ferne und erzeugten die Illusion einer Normalität, die einen heißen Sommer versprach. Gefüllt mit gebratenem Fisch und Auberginen, vielen Strandausflügen und dem Gefühl, vom Studium aufatmen zu können, kam allerdings ein leichter Wind auf und löschte kurzzeitig das Flackern, entstand für eine Sekunde eine allumfassende Dunkelheit, die mir die Luft raubte. Das ist der Anfang von diesem wunderbaren Buch, das nicht wirklich eine Sommergeschichte ist. Aber Irina Kilimnik nimmt uns mit nach Odessa, in ein Odessa, das es nicht mehr gibt. Und in eine Familiengeschichte, die chaotischer und wahnsinniger nicht sein kann. Es spielt im Sommer 2014 und die Krim ist bereits annektiert und die Stadt, ja, in der Stadt, die Menschen, ja, sie spüren so ein bisschen diese Unruhe. Und es ist so eine ganz merkwürdige Stimmung. Und die Ich-Erzählerin ist Olga. Olga, wie wir schon gerade gehört haben, hat keinen Bock aufs Medizinstudium. Sie lebt mit ihrer Mutter und zwei Tanten und drei Cousinen und einem sehr tyrannischen Großvater, der auch hier die Hauptrolle spielt neben Olga, in einer kleinen Wohnung, die so nach und nach immer größer wurde, weil der Großvater die anderen Wohnungen der Etage immer weiter einverleibt hat. Und dieser Großvater hat die Familie wirklich absolut fest im Griff. Er ist so tyrannisch und so herrisch, weil er sich, glaube ich, dafür rächen möchte, dass er nur Töchter bekommen hat und diese Töchter auch noch nur Mädels. Also er nur Enkelinnen hat. Ein Weiberhaushalt, ein Frauenhaushalt und das einzige Überbleibsel ist der Opa sozusagen von männlicher Seite her. Und es scheint auch so, als wenn es in diesem Haushalt keinen Platz für Männer gibt, denn irgendwie vergrault der Opa die immer. Also es ist sehr turbulent schon gleich von Anfang an, denn Opas 80. Geburtstag steht vor der Tür. Die ganze Familie ist in heller Aufregung und er hat das Kommando, er verdonnert alle dazu, alle möglichen Arbeiten zu machen. Es soll richtig aufgetafelt werden, denn er will, im Gegensatz zu sonst, richtig feiern. Ich glaube, er wird 80, wenn ich jetzt die Zahl nicht verdrehe. Aber ja, es ist nicht einfach, mit dem Großvater auszukommen. Denn zum einen tyrannisiert er die ganze Bande und die wehren sich irgendwie nicht dagegen, denn sie sind auch so ein bisschen hungrig nach dem, wenn er mal gute Laune hat, ja, so, wie soll ich dazu sagen, so, dass er sie lobt, dass er zufrieden mit ihnen ist, dass er auch mal was Freundliches sagt. Und alle drei Frauen, also die Mütter dieser jungen Mädels, die sind eigentlich immer froh, wenn der Großvater die andere mal so aufs Korn nimmt. Und das zu lesen ist echt ein wahrer Spaß. Ein Wortwechsel, Dialoge, herrlich, einfach großartig. Und Olga steht nun mittendrin in diesem Haufen von Frauen mit einem Großvater. Und dass sie nicht Medizin studieren will, das lässt die Familie überhaupt gar nicht zu, denn es ist ganz wichtig, dass in der Familie endlich mal ein Arzt oder eine Ärztin ist. Und sie kommen auch dauernd mit irgendwelchen Wehwehchen, obwohl sie ja eigentlich erst mit dem Studium angefangen hat. Und guck dir mal das an und guck dir mal das an und was kann denn das sein? Und besonders der Großvater, wenn der mal irgendwo eine Zerrung hat oder irgendwas, dann, ach, wir haben ja eine Ärztin im Haus. Also man lässt ihr nicht wirklich die Chance, sich irgendwie selbst zu verwirklichen. Und das Ganze übersteht sie eigentlich auch nur durch ihre beiden Freunde. Das ist einmal der Kommilitone Ratsch, der ja eigentlich in Italien studieren wollte, weil er dieses Italienische so mag und zu gar keinem Preis in Odessa studieren wollte. Da hat nämlich sein Vater studiert. Aber man hat ihm dann zu Hause auch die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, entweder studierst du in Odessa oder du bleibst in Indien zu Hause bei der Familie. Und das wollte er auf gar keinen Fall. Und dann ist da noch Mascha. Mascha ist so eine Lebenslustige, das ist ihre beste Freundin und die ist ganz lebenslustig, die ist selbstbewusst, die weiß genau, wo es lang geht und die macht immer chaotische Sachen. Hat immer irgendwie Männergeschichten und ihre Mutter ist auch so ein bisschen eine verrückte Nudel, die hält alles hoch, was total ukrainisch ist. Und der Vater im Gegensatz, der mag am liebsten alles, was russisch ist. Aber Mascha ist diejenige, die dann so, ja, die will so ihren eigenen Kopf durchsetzen, die will ihren eigenen Weg gehen. Sie möchte nämlich gerne in den Westen heiraten, einen westlichen Mann. Ich werde aber nicht verraten, ob ihr das gelingt. Und ja, Olga hat plötzlich auch noch ihre Jugendliebe Sergej an der Backe. Der ist nämlich aus Deutschland zurückgekommen, der ist nämlich Musikstudent. Und mit dem war sie zusammen in der Musikschule und der war einige Jahre in Deutschland. Und sie weiß nicht so richtig, liebt sie ihn eigentlich noch, liebt er sie eigentlich noch. Also so ein bisschen Liebe, so ein prickelnde Liebe in diesem Sommer ist auch dabei. Und das Ganze ist so schön verpackt in diese Geburtstagsfeier, die wir begleiten und erfahren dabei ganz viel über diese wunderschöne Stadt, die es mal gewesen sein muss, die wir leider nicht mehr kennenlernen werden. Und trotzdem ist dieses Buch für mich etwas gewesen, wo ich gedacht habe, ja, ich hätte mir die Stadt vielleicht vorher mal angucken sollen. So traurig das jetzt ist, dass wir das nicht mehr können. Der große Knüller in diesem Buch ist eigentlich, dass auf Opas Geburtstagsfeier ein ganz alter Jugendfreund vom Opa auftaucht, David. Der ist in die USA ausgewandert und der schneit jetzt da in diese Geburtstagsfeier rein, freut sich tierisch, alle Leute wiederzusehen und hat ein Geheimnis im Gepäck. Und das werde ich euch nicht erzählen.
Oh, Carola.
Denn dieses Buch muss man einfach lesen, weil es wird für Olga alles verändern. Und diese Geschichte ist so humorvoll und so liebenswert erzählt und diese Charaktere sind so wunderbar gezeichnet, das macht richtig Spaß. Und dann strolchen diese jungen Leute natürlich auch durch Odessa und wollen irgendwie auch ihr Leben leben. Und Olga will natürlich ganz besonders so es irgendwie schaffen, sich selbst zu verwirklichen und dieser Familie klarzumachen, dass das nicht der richtige Weg für sie ist, Medizin zu studieren. Das geht um ganz viel, was wirklich wichtig ist. Für jeden, denke ich mal. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Emanzipation und es geht natürlich um Odessa. Und dieses Buch kann ich euch nur empfehlen, auch wenn man nicht hinreisen kann, kann man ja im Kopf reisen. Und darum hat es mir so gut gefallen, weil es so ein Sommer, so ein ganz besonderer Sommer ist. Und das lässt die Autorin wirklich ganz, 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 ganz großartig durchscheinen. Ein Buch, das mir viel Spaß gemacht hat, in so eine turbulente, etwas wahnsinnige Familie einzutauchen und eine Stadt so ein bisschen kennenzulernen. Also kann ich nur sehr empfehlen. Es ist bei Kain und Aber erschienen und ja, gerade in diesem Sommer wirklich vielleicht was ganz Besonderes.
Ja, ich finde das immer so schön, wenn man in Büchern an Orte reisen kann, die man vielleicht selber so gar nicht jemals besuchen wird oder von denen man nicht weiß, ob man sie jemals besuchen kann.
Ja.
Macht einfach so viel Spaß, weil man, finde ich, gerade in Büchern, man lernt ja auch nicht nur, man sieht nicht nur die Bilder von einem Land, wie es da aussieht, sondern man erfährt ja meistens auch ganz viel über die Kultur und die Leute und dieses Lebensgefühl, was da vorherrscht. Und das finde ich immer
sehr, das kommt immer sehr, hier sehr auch sehr gut raus. Diese Kultur und die Mentalität der Menschen, das kommt wirklich ganz, ganz großartig, hat die Autorin das so zum Vorschein gebracht. Das ist auch etwas, was mir ganz besonders gut gefallen hat.
Ja.
Aber ich habe gesehen, du hast auch was ganz Besonderes, wo wir in eine andere Kultur einsteigen.
Ich bin auch woanders hingereist mit diesem Buch. Und zwar in ein Sehnsuchtsland von mir, man muss es einfach sagen, nach Japan. Ich bin ja großer Fan von japanischer Literatur und japanischen Autorinnen und Autoren. Und als dieses Buch bei uns in der Buchhandlung ankam, Carola hat es damals ausgepackt und da hat sie direkt gesagt, Janina, komm mal schnell gucken, das sieht nach einem Buch für uns aus hier. Es ist Satoshi Yagisawas Die Tage in der Buchhandlung Morisaki. Es ist erschienen bei Insel und wurde übersetzt, jetzt muss ich mal schnell spicken hier, von Ute Enders wurde es übersetzt. Und es hat auf dem Cover schon direkt so eine wunderbare Buchhandlung drauf. Und beim Titel und allem wusste ich direkt, es muss ein Buch für mich werden. Und genau das ist es auch geworden. Also, die Geschichte erzählt die Geschichte einer jungen Frau, Takako. Und zwar, ja, ist die eigentlich sehr glücklich in ihrem Leben. Die hat einen ganz guten Job, die hat eine Wohnung in Tokio, die hat auch einen sehr netten Freund. Es läuft eigentlich alles so ganz gut, sie ist sehr zufrieden, bis ihr Freund eines Abends eröffnet, dass er doch jetzt gern heiraten würde. Und sie ist im ersten Moment so, oh, okay, habe ich jetzt so gar nicht mit gerechnet, aber wir sind ja jetzt auch schon irgendwie länger zusammen und irgendwann musste das ja kommen, ne? Passt ihr das so ganz gut in den Kram. Problem ist nur, er eröffnet ihr dann, dass er gar nicht sie heiraten möchte, sondern er heiratet jetzt seine richtige Freundin, mit der er schon seit Jahren zusammen ist. Und die Liebschaft mit ihr, die muss er jetzt leider beenden. Aber war ja klar, sie ist ja auch nicht schlimm. Sie wusste ja Bescheid von Anfang an, er ist weg. Und Takako steht da jetzt und ist so, Entschuldigung, wie, was? Was ist hier gerade passiert? Also
ist auch ziemlich fies.
Genau, ist ziemlich fies. Das Problem ist dann auch noch, dass er... wie sagt man, nicht denselben Job hat genau wie sie, sondern er arbeitet im selben Unternehmen so. Und ja, sie beschließt dann ihren Job zu kündigen, weil sie will den natürlich nicht jetzt jeden Tag irgendwie zu Gesicht bekommen. Wer keinen Job hat, kann sich aber auch bald seine Wohnung nicht mehr leisten. Das heißt, sie versinkt nicht nur natürlich in Selbstmitleid und in Trauer, sondern sie versinkt auch so ein bisschen im finanziellen Ruin. Und ja, davon erfährt ihr Onkel. Ihr Onkel, den sie eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat, seit sie ein kleines Mädchen war. Und der hat eine Buchhandlung. Und zwar im Buchhandlungsviertel, kann man fast schon sagen, Jinbucho in Tokio. Dort hat er ein kleines Antiquariat. Und er sagt zu ihr, Mensch, wenn du doch jetzt gerade keine andere Bleibe hast und eh nicht so weißt, wie es mit dem Leben irgendwie so weitergehen soll, dann zieh doch in die Wohnung über dem Antiquariat ein. Du hilfst mir ein bisschen im Laden und dann kannst du da umsonst wohnen. Und Takako hat eigentlich nicht so wirklich Bock da drauf, denn sie hat auch nicht wirklich so eine Affinität zu Büchern. Und der Onkel war auch irgendwie immer schon so ein bisschen so ein komischer. Und dem jetzt auf einmal so nahe zu sein, ne, weiß ja irgendwie auch nicht so richtig, ob das das Wahre ist. Aber sie hat irgendwie nicht so wirklich eine andere Möglichkeit. Und sie zieht über diesem Antiquariat ein. Und sie beginnt im Laden auszuhelfen. Und sie entdeckt wirklich ihre Liebe zu Büchern und ihre Liebe zum Lesen. Denn in diesem Antiquariat ist wirklich so wenig los, dass sie ganz viel Zeit hat zum Lesen, wirklich. Und sie entdeckt nicht nur ihre Liebe zu Büchern, sondern auch das Viertel. Man muss sich jetzt vorstellen, Jinbucho ist ein Viertel in Tokio. Da gibt es unendlich viele Antiquariate und Buchhandlungen. Und jede Buchhandlung hat sich auch so seine eigene kleine Nische geschaffen, was die, genau die verkaufen. Und ich glaube, es ist so der Traum eigentlich jedes Bücherfans, da mal ein bisschen einfach nur durch die Regale zu gucken. Auch wenn man nichts davon versteht, weil die meisten Bücher natürlich auf Japanisch sind. Aber ich habe Fotos davon gesehen. Also es ist wirklich ein Traum. Und sie erkundet dieses Viertel und sie lernt die Leute da kennen. Und es ist so ein ganz warmherziges, schönes Buch, wo man so richtig mitgeht. Und es hat so diesen typisch japanischen Stil, das alles sehr... ja, einfach erklärt ist und auf der anderen Seite aber so eine Liebe zum Detail hat, also so eine Liebe zu diesen kleinen Freuden des Lebens, also ein gutes Buch zu lesen oder im Lieblingscafé eine gute Tasse Kaffee zu trinken. So, das fängt diese kleinen Momente, die das Leben so besonders machen, eigentlich fängt es sehr schön ein. Und deshalb finde ich, ist es so ein richtig schönes Sommerbuch, wo man sich so richtig schön wegträumen kann, was aber nicht irgendwie flach ist oder irgendwie... ja, keinen Hintergrund hat, sage ich mal so, sondern ein Buch, was einem wirklich so ein richtig schönes, warmes Gefühl einfach nur gibt und wo man am liebsten in die Seiten reinsteigen möchte, um diesen Ort irgendwie auch mal kennenzulernen. Ja, das ist mein zweiter Tipp heute, Die Tage in der Buchhandlung Morisaki von Satoshi Yagisawa.
Schön, da möchte man gleich losfahren.
Ja, finde ich auch.
Und wenn man sich nur, ich glaube, da braucht man bestimmt mehr als einen Tag, um diese schöne Straße dazu entdecken.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Wunderbar.
Ja. Nico, du hast noch was anderes mitgebracht. Es wird jetzt ein bisschen sportlich, habe ich
schon gesehen. Genau, es wird sportlich. Und ich kann auch ehrlich nicht sagen, wie ich überhaupt auf dieses Buch jemals gekommen bin, das überhaupt zu kaufen.
Nico!
Weil das überhaupt nicht mit mir zu tun hat. Also irgendwie, ich erzähle erstmal, wie es heißt. Es ist von William Finnegan, Barbarentage oder Barbarian Days, A Surfing Life. Ist eine Biografie und hat auch damals den Pulitzerpreis gewonnen, als es rausgekommen ist. Und auf Deutsch ist es beim Suhrkamp Verlag erschienen und wurde von Tanja Handel aus dem Englischen übersetzt mit fachlicher Beratung von Jens Steffenhagen. Mhm. Denn es geht wirklich fachlich teilweise darum zu. Also der Autor William Finnegan ist in den 50ern geboren und mittlerweile ist er auch arbeitet er als Journalist und Redakteur für den New Yorker und ist auch Kriegsreporter, er hat Reportagen in Bürgerkriegen gemacht, Apartheidsregime in Südafrika, hat über Neonazis in Kalifornien Berichte geschrieben, war auch bei Drogenkartellen und hat er recherchiert. Und dann, wenn man das so hört, dann denkt man eigentlich, okay, darüber schreibt er jetzt seine Biografie, aber das ist mehr so am Rande, was er dann darüber erwähnt. Denn er ist zwar in New York geboren, aber seine Eltern sind Regisseure oder waren Regisseure fürs Fernsehen und Fernsehen und Film Und dadurch ist er eben als in seiner Jugend sehr viel in Kalifornien und auf Hawaii gewesen. Und dort hat er dann eben auch den ersten Kontakt mit dem Surfen gemacht. Und es ist wirklich faszinierend, wie, also das ist ja schon lange Zeit her, aber er kann wirklich über diese die Wellen schreiben, die er da als kleiner Junge irgendwie dann gesurft ist, als ob das wirklich gestern oder vor einer Stunde passiert ist. Also wirklich so, als ob, er schreibt auch so, als ob man die Welle so richtig vor sich sieht. Also das ist auch dieses Schöne, dass man das Gefühl hat, so richtig mitgenommen zu werden auf, mit ihm da auf dem Surfbrett. Und er lebt das eben als kleines Kind, hat er da den Kontakt mit. Und nachdem er eben auch, geht dann zur Schule, studiert dann auch Literatur und kreatives Schreiben. Aber er beschließt dann als junger Mann zusammen mit einem guten Freund loszuziehen in die Welt. Und da ja eben mit den Verreisen. Und er reist wirklich durch die ganze Welt. Also erst in Australien bleibt er eine Zeit lang, weil es da eben auch so eine große Surfszene gab und schöne Wellen. Und ja, als Jobs hat er immer so auch Gelegenheitsjobs. Und da ist er irgendwie arbeitet er im Restaurant als Tellerwäscher. Oder, ich glaube, die Tellerwäscher sind noch über ihm. Er wäscht im Grunde die Töpfe und sowas aus. Also, und das ist eben auch so dieses Interessante, dass er eben auch in so viele Orte reist und auch dann eben nicht nur das Surfen dann eben berichtet, auch über die Personen, die da auch ganz unterschiedlich sind. Und da bleibt er aber nur eine Zeit lang und irgendwann will er aber dieses Unbekannte finden. Also es ist auch so ein Paradox, was er auch beschreibt. So einerseits will man eben so alleine diese Welle finden, die noch niemand anders kennt und die dann eben surfen. Aber gleichzeitig ist auch dieses Verlangen nach Companionship, also dann nach
Gemeinschaft.
Freundschaft und auch will auch, dass die anderen einen sehen dann auf dem Surfer. Ja. Also dieses, dieses beides eben gleichzeitig. Und das ist eben auch ganz gut, dass er dann eben mit seinem Freund dann eben losgezogen ist. Und das Interessante ist eben auch, dass es schon so ein bisschen weiter, also schon von unserer Zeit aus eben schon ein bisschen her ist, weil er dann eben an Orte kommt, die damals eben noch nicht so jetzt Urlaubsorte sind, wo ganz viele Hotels sind, sondern wo er wirklich dann einer der ersten war, die dann wirklich angekommen sind und die Bewohner haben ihn dann immer, haben sie dann immer ein bisschen komisch angeguckt. Also was machen was die denn da? Also so verrückte Amerikaner da, die irgendwie dann da mit ihren Brettern dann irgendwie ins Wasser gehen. Und das ist auch so ein bisschen schön und das hat auch, ich glaube, dann auch dazu geführt, dass er eben auch dieses Reporter geworden ist. Also er hat auch, wollte die ganze Zeit immer ein Buch schreiben, ist immer, hat dann immer verworfen und wieder neu angefangen. Und aber er hat sich eben auch für die Personen, also die Menschen dort interessiert. Mhm. Und dann hat er beispielsweise, ich weiß nicht, geschrieben, wo das genau war, hat er so eine Welle gefunden, Fiji. Und da wurde er von den Bewohnern auf so eine kleine Insel, dann wurde mit seinem Freund da im Boot da hingebracht. Und da war er dann wirklich der Einzige auf dieser kleinen Insel. Und da waren irgendwie die perfekten Wellen überhaupt. Also wirklich, und er war der Erste, sie waren die Ersten, die eben entdeckt haben. Und ist auch sehr gefährlich, weil da ganz viele Schlangen waren. Und das war, glaube ich, die fünftgiftigste Schlange der Welt irgendwie. Und,
na cool. Das ist alles für eine Welle.
Genau, haben sie irgendwie gesagt, die 5-Schritte-Schlange, weil man noch 5 Schritte machen kann, nachdem man gebissen wurde ungefähr.
Cool.
Und davon gab es ganz viele da. Aber zum Glück waren die nicht aggressiv und sehr langsam. Und sie haben es überlebt. Das ist ja auch natürlich bei einer Biografie recht logisch, also dass der Autor nicht am Anfang stirbt. Also,
die Schlangen hatten bestimmt auch vorher noch nie einen Surfer gesehen, genau. Deshalb wussten die wahrscheinlich gar nicht, was sie mit dem anfangen sollen.
Und das ist eben auch dieses Interessante, dass er eben auch den Verlauf der Zeit dann mit in der Biografie eben zeigt, denn später wird das, werden diese Wellen eben von anderen entdeckt und mittlerweile, oder ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage ist, ja auch schon ein paar Jahre her wieder, aber dann musste man dafür bezahlen, um da überhaupt hinzukommen, weil das dann eben zusammen mit so einem Hotel da verbunden wurde und dann ist natürlich das Problem, dass man nicht mehr so einfach dahin kommt. Mhm. Und er ist dann auch weitergezogen, beispielsweise in vielen Orten in Asien war er, dann ist er auch nach Afrika gekommen, nach Südafrika und während der Apartheid war er da und hat er auch einen Job gefunden als Lehrer und hat dann eben an einer Schule gearbeitet, wo dann eben auch die Mitschüler schwarz waren, oder seine Schüler Und er hat das auch so ein bisschen dann mitgekriegt, was da dann vorgelaufen ist. Aber er hat auch so ein bisschen darüber geschrieben, was er eben übersehen hat. Also was er eben nicht mitgekriegt hat. Und was er auch eben irgendwie Sachen versucht hat, die dann im Grunde negativ waren, obwohl er das positiv gemeint hat. Und auch fand ich auch interessant, dass es... damals gab es ja noch keinen einfachen Internetanschluss, aber er hat dann eben so ein Material bekommen, die er denen beibringen sollte, hat eben gemerkt, dass das sehr rassistische Darstellungen sind. Und hat er eben versucht, irgendwie Alternativen zu finden. Aber man konnte ja nicht einfach im Internet gucken, sondern und alle viele Bücher waren eben verboten. Da musste er irgendwie in die Bibliotheken gehen und da dann irgendwelche Bücher finden, um das dann seinen Unterricht dann mit einzubringen.
Also es ist nicht so nur so viel gut Surfer.
Genau, es hat auch schon so sein Leben. Also dieses Surfen ist immer im Vordergrund, also das ist wirklich, was er immer macht, und hat auch wirklich, erinnert so ein bisschen an Moby Dick, so, da wird ja auch immer über die Wale gesprochen und er ist ja richtig davon besessen, und das merkt man eben auch in diesem Buch, dass es wirklich um Surf geht. Also es ist wirklich dieses Surfen ist sein Leben, also dieses andere ist immer so nebenbei, also er interessiert sich natürlich auch für diese sozialen Aspekte und was da vorgeht. Er hat auch ein Buch geschrieben, das hieß dann Crossing the Line, a Year in the Land of Apartheid, also über seine Erfahrungen dort. Und aber dieses Surfen war eben immer, weshalb er dorthin gekommen ist. Und dann ist er beispielsweise auch danach dann irgendwann weiter und ist dann wieder zurück nach Amerika gekommen. Und das ist auch das Interessante bei ihm, weil man, er ist die ganze Zeit immer am Surfen, aber er hat eben auch manchmal so Überlegungen, macht er jetzt das Richtige? Also er ist dann irgendwie Ende 20 oder so, und dann fragt er sich eben, hat er jetzt sein Leben vertan, so ungefähr. Also er hat die ganze Zeit mit Surfen gebracht, und ist das denn wirklich sein Weg, oder ist das, hätte er vielleicht was anderes machen sollen? Ja. Oder dieses, aber er findet eben doch immer wieder zurück zum Surfen. Beispielsweise verbringt er dann auch eine Zeit lang in San Francisco, und da findet er dann auch Wellen, die sind dann sehr viel größer, als er gewohnt ist, und dann schreibt er eben auch immer darüber, und das ist eben auch wirklich ja, so faszinierend, wie man dann, hat man so ein bisschen Angst, halt mit ihm dann da auf dem Brett zu sein und dann da zu surfen. Ich habe mich auch so ein bisschen an
ist das ein Buch oder ein Film? Also ich muss sagen, mich erinnert das fast ein bisschen an Into the Wild, so vom Setup her, auch wenn es natürlich zwei ganz unterschiedliche Themen sind, aber auch dieses Suchen nach Abenteuer auf der einen Seite, und aber über dieses Abenteuer viel mehr noch erfahren über die Welt eigentlich an sich und über die Leute und so.
Und auch so bis an seine Grenzen gehen.
Ja.
Genau, also das, was er eben beim Surfen eben auch die Risiken, die er eingegangen ist, hat er eben auch, konnte dann auch in seinem echten, also im echten, aber im Berufsleben dann anwenden. Also ist wirklich, und da hat er beispielsweise, John Steinbeck, weil der hatte nämlich auch einen Freund, den er immer Doc genannt hat, der war aber Biologe, und hier in Los Angeles hat er, in San Francisco so, hat er nämlich auch jemanden kennengelernt, der wurde auch Doc genannt. Also da war dann eben auch, weil das eben auch sein guter Freund da geworden ist, und die dann eben immer zusammen dann diese Wellen geritten sind. Und ist wirklich interessant, genau, aber irgendwann war er dann auch, ist er dann auch in Madeira gesurft. Und das ist noch interessant, weil da sieht man auch so die Entwicklung besonders, weil anfangs war da eben sehr große Wellen und wusste man gar nicht, ob man da über surfen kann. Aber sie haben das dann hingekriegt, also aus sehr große Gefahr, aber trotzdem waren halt sehr gut da drin. Und irgendwann kamen dann aber diese europäischen Gelder, denn die Infrastruktur dort verbessern sollten. Und das ist ja im Grunde auch gut, also nichts gegen auszusetzen, aber das hat eben dann so die Umgebung dort verändert und auch die Küste und Region, dass dann die Wellen sich verändert haben. Und dann das, was vorher da war, gab es dann halt nicht mehr so richtig. Und das war eben auch interessant. Und generell, weil das eben über sein ganzes Leben ist, auch wie er dann später irgendwann merkt, er ist eben nicht mehr der Jüngste. Also
auch das.
Die Wellen, die er mit 20 gesurft hat, klappen halt nicht mehr so schnell, also einfach, kommt nicht mehr so schnell aus.
Und es verändert sich natürlich auch ganz viel. Also die Landschaft, die Leute, gerade mit den ganzen, also über das Internet, Tourismus, Instagram,
alles,
ist ja alles irgendwie anders. Und man hat ja häufig auch diesen Nostalgiefaktor, sage ich mal, dass man so dieses hat, so ja, in den 80ern, 90ern, wo es noch kein Internet gab, und noch, hatte man noch das Gefühl, es gibt so viel zu entdecken irgendwie, auch wenn natürlich vieles schon auf einer Landkarte steht und so, hatte man ja trotzdem diese Ungewissheit, wenn man irgendwie immer irgendwo hingereist ist, weil man eben nicht auf Instagram schon 5000 Bilder von einem Ort gesehen hat, ja, oder Videos oder so. Das ist ja schon was anderes. Und diese Zukunftsperspektive, ich mache jetzt mal hier die tollste Überleitung immer, diese Zukunftsperspektive, Carola, die spielt ja auch in deinem zweiten Buch eine große Rolle.
Genau, unsere Zukunft. Ja, da wird einem Himmel Angst, wenn man das Buch gelesen hat. Ja, ich habe, oder mein Buch, was ich mitgebracht habe, ich werde auch gar nicht so furchtbar viel darüber erzählen, ist von Anthony McCarthen, Going Zero. Es ist im Diogenes Verlag erschienen und es ist aus dem Englischen übersetzt von Manfred Ali, wenn ich es richtig ausspreche, und Gabriele Kempf Ali. Und das ist ein Buch, das nimmt man am besten auf eine Reise mit, wo man 10 Stunden irgendwo festgetackert sitzen muss und dann steigt man aus und ist total geflasht. Es geht um den Horror schlechthin, kann man gar nicht anders sagen. Es geht um Cy Baxter und seine Freundin Erika Kogan, die beide eine Firma haben, Wallshare, mit der sie Daten sammeln. Und die wollen jetzt diesen Super-GAU starten. Sie haben nämlich eine neue Firma gegründet, Fusion.
Fusion.
Und diese Firma wollen sie der CIA, dem FBI und dem NSA verkaufen. Mhm. Dem militärischen Abschirmdienst. Mit dieser Software, die sie da benutzen, wollen sie beweisen, dass man jeden Menschen aufspüren kann. Dass jeder Mensch Verhaltensmuster und Gewohnheiten an sich hat, womit er sich verrät. Dass man sich nicht verstecken kann. Und dazu werden 10 Personen ausgewählt. 5, die mit Datenschutz, mit Sicherheitsfirmen in irgendeiner Weise zu tun haben. Die also so ein bisschen Ahnung haben von dem, was da passiert. Und 5 Normalos. Und ich kann euch sagen, dieses Buch ist echt grandios gemacht. Es ist ein ganz schneller Perspektivwechsel. Man ist immer bei Cy Baxter und seinem Team, die beweisen wollen, dass man jeden Menschen finden kann. Und dann ist man wieder bei den Zeros, so heißen die sich verstecken sollen. Der Startschuss fällt, sie kriegen eine Nachricht und dann haben sie 2 Stunden Zeit, um sich in Luft aufzulösen. Weg vom Fenster, nicht mehr auffindbar. Und das macht so einen Spaß, das zu lesen, auch wenn einem dabei manchmal ein bisschen Himmelangst wird, wie diese Teams von Cy Baxter nämlich diese Leute ausfindig machen. Es gibt, das wissen wir alle, es gibt fast überall das 5G-Netz, also man hat überall Internet, man hat Kameras, man hat Drohnen, man hat Gesichtserkennungssoftware. Man kann eigentlich auf der ganzen Welt keinen Schritt machen, ohne dass man entdeckt wird. Und der größte Spaß ist eigentlich, also da sind so ganz die normalen Leute, die sind ganz schnell gefasst, bis auf eine. Und diese eine, das ist eine Bibliothekarin. Sie ist 010. Und das Stück lese ich euch mal ein ganz kleines Stück vor. Die Bibliothekarin, 010, die Frau aus Boston, großartig. In Boston haben sie einen Zugriffstub. Kein Grund zur Eile. Er schlendert aus seinem Büro unter den 10 Kandidaten, deren Profile er in den vergangenen 16 Minuten studiert hat, hat er sie sofort als schlichtes Gemüt ausgemacht. Das Musterbeispiel eines einfältigen Menschen, der immer noch glaubt, alles, was er auf dieser Welt tut, sei seine Privatsache. Denn, das muss ich hier sagen, Cy Baxter ist nämlich der Meinung, Privatsachen will kein Mensch mehr. Aber er hatte doch gehofft, selbst eine Bibliothekarin würde ihm eine größere Herausforderung bieten als das hier. Offenbar ist sie an einem Geldautomaten gewesen und hat ihre eigene Kreditkarte benutzt. Also echt, so macht das keinen Spaß. Er will doch hoffen, dass seine Technik, groß und vielfältig wie sie ist, ihre Vorzüge noch um vieles besser unter Beweis stellen kann, bevor das Spiel zu Ende ist. Um die CIA zu beeindrucken, und zwar so, dass sie die 90 Milliarden Dollar locker machen. 10 Jahresraten muss er ihnen vorführen, dass sein Team auch schwierige Aufgaben lösen, sich festbeißen können an Sachen, die nicht so lächerlich einfach sind, dass sie bis in die tiefsten Schichten der digitalen Spuren vordringen können, die ein gewöhnlicher Mensch hinterlässt. Und im Testlauf für diese Technik muss verdammt nochmal alles drin sein, denn die Zielscheiben der Zukunft werden keine Bibliothekarinnen sein, sondern staatlich geschützte Cyberfeinde Amerikas, russische und chinesische Hackerbanden, deren Strategien kaum auszumachen sind, nordkoreanische Kryptokriminelle, iranische Erpresser, anonyme Terroristen, die auf amerikanischen Straßen ihr Unwesen treiben. Dass sie also Nummer 10 in noch nicht einmal einer Stunde aufspüren, keine besondere Leistung. Tatsächlich bereut er jetzt, dass er darauf bestanden hat, beim Auswahlprozess nicht dabei zu sein. Es war vertragsmäßig in erster Linie Aufgabe der CIA gewesen, 5 typische Zivilisten und 5 Profis auszuwählen. Aber eine Bibliothekarin, sowas sollte repräsentativ sein? Echt jetzt? Eine Person, die mit Büchern zu tun hat? Der Rest der Welt war schon eine Generation zuvor auf digital umgestiegen und da sucht irgendein Blödmann einen Bücherwurm aus. Eine, die mit Antiquitäten zu tun hat, als Herausforderung für Fusion. Warum kann ich das nur nicht ausführen? Fusion. Also, aber ich könnte euch jetzt hier erzählen, wie die alle schnacken und wie einfältig manche Strategien waren. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, nee.
Ach, Leute.
Also echt hier. Ne? Aber diese Bibliothekarin, die hält das ganze Ding richtig hoch. Das ist so rasant und so raffiniert gemacht, dass wenn ihr das Buch zuklappt, denkt, boah, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber das gibt es. Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, weil wir hinterlassen ja alle unsere Spuren. Wenn wir das erste Mal mit einer Karte bezahlen, egal wo, Überwachungskameras gibt es auch schon überall, nicht in Deutschland, aber es gibt Länder, da ist das halt einfach gang und gäbe. Und wie er das alles ausnutzt, was er da entwickelt hat und was vielleicht alles wirklich noch möglich ist, Cybexa verkauft das natürlich der CIA so, als wenn Sicherheit für Amerika ganz oben für ihn steht. Aber auch Cybexa hat einen Plan B. Und diese Bibliothekarin, also Leute, echt, das müsst ihr lesen. Das müsst ihr lesen. Und ich garantiere euch, ihr werdet es nicht aus der Hand legen. Es geht euch wie mir. Denn Kathleen Day, diese Bibliothekarin, die hat so einen coolen Plan B. Da fallt ihr um. Da kommt ihr nie drauf. Rasant, ganz cool gemacht, sehr vorstellbar, leider, muss ich sagen. Und das Große und Ganze ist wirklich diese Datensicherheit, die wir glauben zu haben. Und wahrscheinlich alle nicht haben werden. Und ja, das ist ein Buch so 10 Stunden Bahnfahrt oder ein Flug irgendwo 10 Stunden hin und man vergisst Zeit und Raum und man ist einfach nur in dieser Geschichte drin. Und das hat mich überhaupt so, das ganze Zusammenspiel von diesen ganzen Personen, wie sie Jagd machen auf die einzelnen Zeros und mit welchen Mitteln sie fangen und wie Cy Baxter nach und nach seine Geduld verliert, da könnte ich auch in die Luft gehen. Und ich werde euch nichts weiter verraten. Nein.
Man will immer so viel erzählen, aber man darf nicht spoilern.
Das ist wirklich so ein bisschen eine Horrorvorstellung, aber ich glaube,
die beim Lesen Spaß macht.
Die beim Lesen absolut Spaß macht. Und ich habe im Interview gelesen, Anthony McCarthy kann sich durchaus vorstellen, und wir wissen ja, dass er schon tolle Filme gemacht hat, der Film über Whitney Houston und auch, ich glaube, Bohemian Rhapsody, den hat er doch auch gemacht,
oder? Ach, den hat er auch gemacht?
Ich glaube,
ja.
Nico, du weißt es doch, du bist doch unser Filmexperte.
Ich glaube, das war auch, ja.
Wenn Nico das sagt, damit das stimmt.
Auf jeden Fall hat er gemeint, er könne sich durchaus vorstellen, daraus einen Film zu machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, der ist in so einem Tempo, Da kommt man kaum hinterher. Aber lest erst das Buch.
Erst das Buch
lesen. Erst das Buch lesen. Das ist Kopfkino, das ist rasant, das ist ganz großartig gemacht. Also meine Empfehlung für lange Reisen von A nach B oder einfach so auf dem Balkon und nicht mehr aufstehen. Aber stellt euch alles in Reichweite. Was zu trinken, was zu knabbern, egal wie. Da kommt man nicht mehr weg. Das ist echt großartig gemacht. Ja, das waren unsere 6 Buchtipps.
Ja, ganz unterschiedlich. Obwohl ich es interessant finde, dass wir alle zumindest ein Buch hatten, was wir uns gut als Verfilmung vorstellen könnten oder was schon verfilmt wurde tatsächlich.
Ja, genau. Naja, wenn Going Zero mal irgendwann verfilmt wird, dann ne, ja, genau,
werden wir es auf jeden Fall gucken.
Gucken wir vielleicht
mal. Barbarentage soll auch verfilmt werden.
Ach, guck mal einer an.
Das ist ja cool, total witzig.
Das ist ja was.
Ja, also vielleicht hat unsere Auswahl euch ein bisschen in Stimmung gebracht, ein bisschen neugierig gemacht, dann stürmt in eure Buchhandlung eures Vertrauens, schnappt euch euren Buchhändler und sagt, die und die Bücher möchtet ihr gerne lesen. Vielleicht gibt ihr auch noch einen guten Tipp ab oder mit Sicherheit. Vielleicht nehmt ihr die Bücher mit auf eine Reise, ins nächste Abenteuer oder ihr setzt euch ganz gemütlich hin und lasst euch einfach mit den Büchern in ein Abenteuer entführen.
Ja.
Uns hat es wieder Spaß gemacht.
Ja, wir sitzen hier irgendwie bei Carola auch wieder gemütlich zu Hause.
Die Sonne brettert zum Fenster rein.
Und das Essen ist schon im Ofen und wir haben jetzt auch echt, also ich zumindest habe jetzt echt langsam Hunger. Ich bin schon ganz gespannt. Es riecht auch schon ganz fantastisch hier.
Ja, und die nächste Folge des Podcast Hörstoff kommt aus der Buchhandlung Schweizer Fachinformationen. Und wir sind ganz sicher, die haben auch wieder ganz super tolle Sachen für euch parat. Also, habt viel Spaß, lest weiter, schönen Sommer, genau.
Genießt die Hitze.
Ja, und lasst euch einfach entführen in schöne Abenteuer durchs Buch. Macht's gut.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.